Das Interview der Woche. Am Mikrofon ist Evi Seibert. Wer ist in Deutschland zuständig für Bevölkerungs- und Katastrophenschutz? Die Antwort ist typisch deutsch, kommt drauf an. Bei Naturkatastrophen wie jetzt die Überschwemmungen sind die Länder zuständig. Bei Kriegsgefahr ist es das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, kurz BBK. Dessen Präsident ist der langjährige CDU-Innenpolitiker Armin Schuster, unser heutiger Gast im Interview der Woche. Guten Tag, Herr Schuster.
Guten Tag, Frau Seibert.
Herr Schuster, nun werden Sie häufig als Deutschlands oberster Katastrophenschützer bezeichnet. Das wollen Sie aber gar nicht sein. Warum?
Ach, also wenn Sie mir die Rolle anbieten würden, würde ich sie vielleicht sogar nehmen. Aber im Moment hat Deutschland dieses System nicht. Das deutsche Bevölkerungsschutzsystem ist sehr klar in der Verfassung gegliedert. Wir haben einen obersten Zivilschützer, wenn Sie so wollen, also für den Verteidigungsfall, das bin ich. Aber wir haben keinen obersten Katastrophenschützer, weil das Sache der Länder ist. Ich könnte in einem Bild sagen, wir haben 16 oberste Katastrophenschützer, nämlich in den 16 Ländern. Und die haben dann wirklich die entscheidende Rolle. Und der Bund leistet im Katastrophenschutz Amtshilfe auf Anforderung der Länder. Das machen wir sehr intensiv. Aber ich selber, das würde einen völlig falschen Eindruck erwecken, wäre fast ein bisschen anmaßend, wenn ich mich selber zum obersten Katastrophenschützer ernennen würde. Da hätten noch die Länder was dagegen.
Trotzdem muss man ja gerade bei so Katastrophen wie mit dieser Flutkatastrophe zusammenarbeiten. Und da haben Sie selber eingeräumt, dass das nicht optimal gelaufen ist. Das beginnt bei den Warnungen vorher und endet nicht bei diesem Kompetenzwirrwarr, der zeitweise in einigen Regionen herrschte. Nun, also nach der ersten akuten Hilfssituation ist es ja Zeit, aus diesen Fehlern zu lernen. Fangen wir mal beim Warnsystem an. Die Sirenen haben beim letzten bundesweiten Test so versagt, dass ihr Vorgänger deswegen gehen musste. Sie selbst müssten also eigentlich ein besonderes Verhältnis zu Sirenen haben. Wie ist denn der Stand beim Wiederaufbau des Sirenensystems?
Wir haben schon im März gesagt, wir wollen unbedingt für Deutschland ein Warnkataster erstellen. Das gibt es bisher nicht. Das heißt, dass wir mal für Deutschland genau wissen, wo warnen wir mit welchen Mitteln. Sie müssen wissen, dass das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe selber keine Sirenen hat. Wir werden ja gern als Sirenenamt bezeichnet, aber wir haben selbst gar keine Sirenen, weil nach dem Ende des Kalten Krieges Bund und Länder zu der Auffassung kamen, das damalige Zivilschutzamt braucht diese Sirenen nicht mehr. Man ging nicht mehr von Kriegsgefahr aus, aber für Katastrophen brauchen wir sie noch. Und deshalb wurden sie Ländern und vor allem den Kommunen übertragen. Wir haben vorgeschlagen, 100 Millionen Euro Fördermittel für die Kommunen, um wieder in Sirenen zu investieren. Also wenn Sie so wollen, unser Wunsch, zurück zu dem analogen Warnmittel Sirene, hat jetzt gerade eine sehr große Dynamik. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass ich mit den Ländern es schaffe, dass auch das Bundesamt künftig wieder Sirenen komplett auch an unser System angeschlossen bekommt, sodass es sogar die Möglichkeit gäbe, dass wir beispielsweise im Kriegsfall auch selbst auslösen können über unser System. Das können wir heute nicht, weil das müssten die Länder selber tun und die Kommunen.
Das Problem ist ja, selbst wenn Sirenen heulen, dann wüssten heute ja viele gar nicht, was das bedeutet. Also ist das jetzt ein Probealarm? Was heißt lang, kurz, kurz, lang oder was auch immer? Ja. Wie kann das denn geändert werden?
Frau Seibert, sehr gutes Thema. Ich muss das loben. Ich habe gerade vor einer halben Stunde im SWR aktuell auf Instagram einen sehr schönen Post gesehen, wo den Menschen erklärt wird, was bedeuten die unterschiedlichen Sirenentöne. Das ist eine Art von Warnkommunikation, die der SWR da macht, die wir seit Jahren auch machen. Ich muss Ihnen allerdings sagen, bisher mit bescheidenem Erfolg, also unsere Tipps, unsere Ratschläge, unsere Selbstschutzempfehlungen, die haben jetzt erst seit Corona Erfahrungen und seit dieser Hochwasserkatastrophe ja deutlich an Interesse gewonnen. Vorher war das schwierig. Eines muss man klar sagen, wir sind ja alle Bürger, müssen, glaube ich, unsere Lebensgewohnheiten ein wenig neuen Situationen anpassen. Das betrifft unsere Fähigkeit, Selbstschutz zu machen, Notfallvorsorge, für Quarantäne vorzusorgen, zu wissen, was Sirenentöne bedeuten. Wir werden in der Form auch wieder deutlich mehr in diese Ratgeberrolle öffentlich gehen, über Hotlines, über Bürgertelefone, dass das etwas mehr Zuspruch erhält als in den vergangenen Jahren. Da fiel es uns schwer, weil, glaube ich, keiner glaubte, dass man solche Krisen in Deutschland überstehen muss.
Es gibt natürlich auch noch eine modernere Variante. Statt der Sirenen gibt es zum Beispiel die App Nina, die liegt auch in ihrer Verantwortung, die Van-App, Warn-App. Da haben aber nur ein paar tausend Bürger mitgemacht und sie runtergeladen. Das kann es ja da nicht sein.
Naja, wir haben jetzt 10 Millionen User und unser Ziel ist, aus Nina eine Bundeswarn-App zu machen. Also wir stellen uns nicht in Konkurrenz zu anderen, aber unser Ziel ist schon, dass zumindest staatlich nicht eine Vielzahl von Apps entsteht, sondern dass wir uns auf eine einigen und über die warnen, ob es um Strahlenschutz, um Lebensmittelsicherheit oder Bevölkerungsschutz geht. Da bin ich aber optimistisch. Wir sind im Moment frohen Mutes. Bei 10 Millionen halten wir für eine gute Zahl.
Trotzdem kommt ja noch was dazu, Cellwatch. Das könnten Sie vielleicht noch kurz erklären. Wie funktioniert Cellwatch und was ist der Unterschied zu Nina und warum braucht man das jetzt noch obendrauf?
Also der korrekte Begriff wird sein, ich habe leider keinen Deutschen dafür, Cell Broadcasting. Das müssen Sie sich einfach vorstellen. Ist auch keine SMS. Viele sagen, es sei eine SMS. Nein, das ist es nicht. Es sieht nur so aus. Sie müssen als Nutzer eines Telefons, eines Mobilfunktelefons, nichts tun, nichts runterladen, bekommen aber von Ihrem Mobilfunkbetreiber, wenn eine Warnung über uns ausgelöst wird, eine Nachricht, die aussieht wie eine SMS auf Ihr Handy. Und zwar jeder, das kann man auch nicht abstellen, man kann sich sogar warnen lassen, das Handy kann sogar aus dem Ruhemodus hochfahren, aber Sie kriegen auf jeden Fall diese Warnmeldung auf Ihr Mobilfunkhandy, ohne etwas tun zu müssen. Das kennen Sie, glaube ich, wenn Sie die Grenze überschreiten, haben Sie solche Covid-Anzeigen, zum Beispiel, wenn Sie aus der Schweiz oder Österreich nach Deutschland reinfahren, dann gibt es das zurzeit. Das ist etwa das System.
Trotzdem ist es ja nochmal, was Sie gerade gesagt haben, man braucht nicht mehrere Systeme, ist es jetzt dann doch zwei Systeme. Nina plus Cell Broadcasting.
Ja, Frau Seibert, wir wollen noch viel mehr und wir haben auch viel mehr. Wenn Sie optimal warnen wollen, wenn Sie 100% der Bevölkerung erreichen wollen, dann brauchen Sie ein breites Mix. Und das haben wir große Schwierigkeiten im Amt, das deutlich zu machen, weil es teuer ist. Aber jetzt haben es, glaube ich, die meisten verstanden. Du brauchst die analogen Mittel Sirene, du brauchst die App, du brauchst die Pagendienste, die statt Informationstafeln. Unser Ziel ist, mit einem breiten Mix die größte Chance zu haben, jeden zu erreichen.
Ich habe zum Beispiel Nina runtergeladen und bekomme dann auch Warnungen für die Gebiete, die ich angegeben habe. Aber wenn dann nun kommt, Achtung, Warnung vor Starkregen, verlasse ich jetzt ja nicht mein Haus und lasse alles drin, was mir lieb und teuer ist. Also mir würde es helfen, wenn da stünde, gehen Sie sofort in den Keller, schalten Sie den Strom ab, gehen Sie sofort aus dem Keller wieder raus und auf den Berg.
Das ist jetzt eine Frage, wie der die Warnung auslöst, das sind ja die über 300 Rettungsleitstellen in den Kreisverwaltungen, wie er den Text formuliert. Da sind die Krisenmanager vor Ort ihr eigener Herr. Und da gibt es gute und nicht so gute Beispiele. Was Sie jetzt gerade als Beispiel haben, haben wir sehr oft. Eine sehr konkrete Ansage, was ist jetzt zu tun und was nicht. Da es so heterogen ist in der Anwendung, setzen wir verstärkt darauf, noch besser zu schulen. Ich glaube, dass da die Flut, die hinter uns liegt, auch nochmal das Bewusstsein dafür schafft, sich vielleicht doch stärker qualifizieren zu lassen. Wie schreibt man solche Warnungen präziser?
Und sicherlich auch, wie nimmt man sie als Empfänger wahr? Denn das Problem könnte doch auch sein, wenn man jetzt sagt, man, es wurde zu wenig gewarnt, wenn man aber zu häufig warnt und es passiert dann doch nicht genau in meiner Straße das Schlimme, worauf ich mich dann eingestellt habe, dass man die Warnung dann irgendwann nicht mehr ernst nimmt. Was können wir denn da zum Beispiel aus anderen Ländern lernen? Die Japaner sind da ja, glaube ich, Vorreiter, die mit Übungen für den Ernstfall und mit Wahrnehmung von solchen Warnungen.
Ja, das sind vor allen Dingen die Länder, die selber sehr große Krisen oder hohe Schadenszahlen immer wieder haben. Das können Sie auch erkennen, auch die Länder im Alpenraum, die immer wieder mit Bergabgängen, mit Schnee und so weiter zu tun haben. Da ist in der Bevölkerung eine höhere Sensibilität. Wir selber, also das Amt oder die Ämter in Deutschland, die warnen, die haben ein Dilemma. Entweder sind wir zu häufig oder wir sind zu spät. Das sind die Vorwürfe, die wir kriegen. Es ist unglaublich schwierig, das richtige Maß und die Mitte zu finden. Daran arbeiten wir permanent, auch in der Art der Kommunikation. Und bei den Bürgern, das muss ich auch sagen, ist die Frage der Akzeptanz einer Warnung natürlich auch etwas, was sich jeder bewusst machen sollte. Ich mache mal das Beispiel, wenn ein Krisenmanager vor Ort sagt, ich evakuiere jetzt aufgrund einer bevorstehenden Wetterlage. Wie hoch ist dann die Akzeptanz? Da müssen wir, glaube ich, alle üben, sowohl diese Entscheidung zu fällen, auch vorsorglich und vielleicht auch zu vorsorglich, das kann auch passieren. Und die Bürger müssen mitmachen und auf solche Ratschläge auch hören. Das ist, glaube ich, eine neue Bewusstseinsbildung. Wir sind da in einer Zeitenwende, weil wir andere Krisen haben.
Das Interview der Woche mit Armin Schuster vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Als Sie ins Amt gekommen sind, hatten Sie es zuerst mit einer anderen Krise zu tun, nämlich der Corona-Pandemie. Und auch da haben wir ja gemerkt, dass wir auf eine solche Katastrophe nicht richtig vorbereitet sind. Erstens mal, weil sie sich nicht regional eingrenzen lässt. Zweitens, weil sie sich zeitlich nicht so richtig eingrenzen lässt, merken wir. Ganz konkretes Beispiel, am Anfang gab es einfach nicht genug Masken, um zumindest Ärztinnen und Pfleger damit auszustatten. Bei Ihnen, beim BBK, sollten solche Vorräte aber angelegt sein. Was haben Sie daraus gelernt? Was ist jetzt anders?
Der Bundesgesundheitsminister arbeitet seit 4 Monaten mit uns. Im Auftrag des Bundesinnenministeriums dürfen wir das. Das heißt, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe entwickelt gerade mit dem Bundesgesundheitsministerium eine nationale Reserve Gesundheitsschutz als Pilot. Wir wollen das dann fortsetzen für Ernährung, für Treibstoffe etc. Unsere Mission, die Mission des BBK ist es, Deutschland resilienter zu machen, widerstandsfähiger. Das bedeutet aber ganz andere Vorhaltekapazitäten, als wir es bisher gewohnt sind. Das ist eine neue Zeit und ich hoffe sehr, dass auch die neue Bundesregierung dieses Thema, sagen wir, Klimaanpassungsmaßnahmen, Resilienzstrategie stärker in den Fokus nimmt. Wir haben dafür ein Amt und das ist das BBK.
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat Millionen Masken bestellt, die keine ausreichenden Testzertifikate haben. Und die wollte er dann ja gerne bei Ihnen in der Nationalen Reserve lagern. Sind die denn schon da?
Also ich bin jetzt nicht derjenige, der die Lagerung macht. Wir haben im Prinzip so eine Dreiteilung. Das BBK entwickelt die richtige Reserve. Das heißt, was müssen wir wo zu welchem Zeitpunkt verfügbar haben? Dann wird es jemand geben, der das beschafft. Und dann wird es jemand geben, der die Logistik betreibt.
Naja, aber das war ja schon ein Politikum, also dass er diese Masken bei Ihnen abstellen will, sozusagen, bis das Ablaufdatum da ist und sie dann entsorgt werden können. Das müssten Sie als Behördenchef doch wissen, was, wenn so ein Posten kommt.
Ja, diese Frage haben wir aber bisher gar nicht behandelt, weil wir werden in unsere Reserve die Dinge hineinnehmen, von denen wir jetzt glauben, dass man sie künftig braucht und die auch die Qualitätskriterien erfüllen. Ob die Masken, die er hat, dann die Qualitätskriterien erfüllen, das steht ja jetzt erst bevor.
Also diese Masken, um die es da geht, die sind noch nicht bei Ihnen, oder
doch? Nein. Also und wir selber fühlen uns auch nur für Material verantwortlich künftig, wo ich mit dem Bundesgesundheitsministerium die Qualitätskriterien abgestimmt habe. Und nur das, was dieser Qualität entspricht, werden wir natürlich dann auch managen.
Wenn nicht Krise ist, lachen die Deutschen ja gerne über Notvorräte, die sie sich selbst zulegen sollen. Ich erinnere mich da an eine Kampagne des damaligen Innenministers Thomas de Maizière. Der musste sich viel Spott anhören, als er das als Kampagne vorgeschlagen hat. Und dann kam Corona und die Deutschen horteten plötzlich Klopapier und kauften panikartig die Supermärkte leer. Hat sich da was geändert eigentlich zwischen dieser ersten Gleichgültigkeit und dann der Panik?
Es hat sich sehr stark geändert. Also diese sogenannte Notfallreserve, das ist ja so eine Liste, die man bei uns runterladen kann. Was sollte man immer für 10 Tage mindestens im Haus haben? Das ist mittlerweile, ich sage mal, Kassenschlager geworden. Und Sie haben recht, vor 5 Jahren wurde das Amt oder der Minister dafür verulgt. Im besten Fall. Es war auch schlimmer. Also da ist ein starker Bewusstseinswandel in der Bevölkerung eingetreten. Ich glaube auch durch die Quarantäneerfahrung, die manche gesammelt haben. Plötzlich war es gut, nicht mehr so oft in den Supermarkt zu müssen. Und ich kann das nur jedem Bürger empfehlen. Probieren Sie es mal aus, sich für zu Hause für 10 Tage auszustatten. Es ist am Ende sogar ein gutes Gefühl, wenn man das weiß, dass man das hat.
Nun ist in den letzten Wochen viel darüber geredet worden, dass Ihr Amt umstrukturiert werden soll, weil die echten Katastrophen eben nicht so wahrscheinlich Krieg, sondern eher Hochwasser, Waldbrände, Trinkwasserknappheit, Cyberangriffe, neue Viruspandemien sein werden, die eben nicht zeitlich und auch nicht regional eingegrenzt sind. Wie sollte das denn aussehen? Es gibt ja Vorschläge, dass Ihr Amt mehr Kompetenzen bekommen soll. Dafür müsste man aber das Grundgesetz ändern und eben nicht mehr die Länder für solche Katastrophen zuständig sein lassen, wogegen die sich ja bis jetzt wehren.
Also ich habe gar nicht vor, den Ländern Kompetenzen wegzunehmen mit unseren Vorschlägen. Das ist, glaube ich, nicht der Weg. Was mir auffällt, und das ist eine Forderung meines Amtes schon seit Jahren, wir müssen diese schroffe, wirklich schroffe rechtliche Trennung von Zivilschutz und Katastrophenschutz überwinden. dieses, wenn Zivilschutz gilt, das heißt, wenn wir Verteidigungsfall haben, ist nur das BBK zuständig und gibt den Ländern Weisungen, ist eine schroffe Haltung, die mir nicht gefällt. Ich würde solche Lagen lieber mit den Ländern lösen. Und umgekehrt ist dieses, der Bund hat nichts zu sagen, wenn es um eine Katastrophe geht, auch sehr schroff. Unsere Lösung ist, darf ich es nur am Bild sagen, die Krisen, die wir künftig haben werden, betreffen das ganze Land. Das sind quasi Länderspiele von vielen Akteuren. Wir haben aber bisher kein Nationalmannschaftsbewusstsein. Wir haben auch kein Spielsystem. Das heißt, wie gestalte ich es, dass eine Katastrophe, wie sie jetzt hinter uns liegt, oder Corona oder die, die kommen, dass wir das als Gemeinschaftsaufgabe begreifen und nicht so sehr jeder auf seine Zuständigkeit pocht. Und dafür haben wir Vorschläge gemacht, beispielsweise das gemeinsame Kompetenzzentrum. Ich bin der Überzeugung, dass wir am Ende in ganz schweren Krisen, die wir auch sehen, vielleicht sogar einen nationalen Krisenstab brauchen, aus Ländern, Bund, Hilfsorganisationen etc. Sowas müssen wir üben und vorbereiten.
Also man glaubt ja eigentlich, dass die Bundesrepublik einen nationalen Krisenstab hätte. Das wundert einen jetzt schon, wenn man das hört, dass wir sowas gar nicht haben.
Also wir könnten so etwas einberufen, aber tatsächlich geschehen ist das noch nie. Beübt ist es so nur ganz selten durch Übungen, die wir machen, die nennen sich LÜKEX. Ehrlich gesagt hat das aber auch keiner für wahrscheinlich gehalten, dass es so dramatisch kommt. Wir müssen uns darauf vorbereiten, überrascht zu werden. Und das heißt, wir müssen immer das Extreme auch denken und uns darauf vorbereiten. Und das Extreme ist im Moment, dass die Krisen nicht mehr lokal sind oder regional, sondern in der Regel wird ganz Deutschland gebraucht. Sie sehen das im Ahrtal oder im Erftkreis oder wo auch immer.
Aber da haben Sie es ja jetzt quasi in der Praxis schon durchgespielt und sich mit Sicherheit nicht an diese strikte Trennung gehalten. Da gehe ich jetzt mal von aus, oder?
Also ich gebe ehrlich zu, dass mein Amt natürlich mit Mann und Maus Amtshilfe geleistet hat. Aber wir sind auch weit jenseits unserer Zuständigkeit, haben wir Dinge gemacht, einfach weil geholfen werden musste. Und da hat natürlich auch kein Land gesagt, halt dich raus. Also ich mache mal ein Beispiel. Wir haben unsere Akademie, die zufälligerweise in Bad Neuenahr ist, komplett umfunktioniert zu einem riesigen Einsatzkräftesammelraum, Befehlsstelle. Wir bringen da Obdachlose unter, kochen 500 bis 700 Essen am Tag. Ich weiß noch nicht, wie wir das bezahlen. Eine Rechtsgrundlage habe ich dafür nicht. Ist mir jetzt auch egal. Wir helfen einfach.
Und daraus könnten Sie zusammen mit den Ländern jetzt sofort auch was entwickeln, jetzt wo man noch diese Dringlichkeit sieht, denn wir haben ja die Erfahrung gemacht nach ein paar Jahren, wenn dann wieder alles aufgeräumt und aufgebaut ist, dann ist die Bereitschaft, da irgendwie was zu ändern oder Kompetenzen abzugeben oder Dinge zu ändern, wieder sehr viel geringer geworden.
Ich habe einen Beschluss der Innenministerkonferenz erhalten, wo sie einstimmig dem Vorschlag des Bundes, also unserem Vorschlag für ein Kompetenzzentrum, zugestimmt haben. Sofort in der ersten Sitzung. Und die Bund-Länder-Kommission, die dieses Kompetenzzentrum jetzt entwickeln soll, hat auch schon getagt. Also ich spüre echt Aufbruchstimmung. Nicht in die Richtung, wir kippen unser Katastrophenschutzsystem komplett neu aus, nein.
Also keine Grundgesetzänderung. Das wollen ja sehr viele Ihrer früheren Kolleginnen und Kollegen, übrigens parteiübergreifend im Bundestag, schon machen.
Ich weiß nicht, ob man es nicht am Ende brauchen wird. Das ist auch nicht mehr meine Aufgabe, es ist Aufgabe des Gesetzgebers, das zu bewerten. Ich arbeite jetzt mit der normativen Kraft des Faktischen. Wenn ein gemeinsames Kompetenzzentrum funktioniert, das hätte erhebliche Auswirkungen. Das ein Paradigmenwechsel wäre, das im Bevölkerungsschutz in Deutschland. Da muss der Gesetzgeber überlegen, ob er das in der Verfassung nachzieht. Und das wäre nicht zum Nachteil der Länder. Es gibt ja den Artikel 91a Grundgesetz, wo man von Gemeinschaftsaufgaben spricht. Und das würde eigentlich nur Gewinner erzeugen. Der Bund kann in Katastrophen mitreden, die Länder im Zivilschutzfall. Für mich, für
jeden. Aber irgendeiner muss den Hut aufhaben, weil sonst gibt es doch wieder Durcheinander.
Ja, das da hätte ich auch gar kein Problem damit, dass in einem solchen Kompetenzzentrum je nach Lagegestaltung der Bund oder ein Land einen Führungsanspruch hat und den auch erhält. Warum sollte denn in einer Krise wie jetzt in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen nicht ein Führungsstab von diesen beiden Ländern geführt werden? Aber ich wäre gern mit am Tisch. Das bin ich heute nicht.
Das Interview der Woche mit dem Chef des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, kurz BBK, Armin Schuster. Spielen wir mal ein anderes Szenario durch, denn das sind ja die, die uns in Zukunft unter Umständen auch drohen, die in anderen Ländern gerade auch schon passiert sind. Zum Beispiel die USA, wo Hacker eine Pipeline stillgelegt haben und dadurch ist die komplette Energieversorgung in weiten Gebieten echt knapp geworden. Wie würde Deutschland jetzt sowas managen? Das ist ja letzten Endes eigentlich fast sowas wie Krieg, Energiekrieg.
Es ist eine Frage, der wir intensiv nachgehen, weil auf die Schwierigkeit haben Sie schon hingewiesen. Die Auswirkungen könnten kriegsähnlich sein. Es ist aber noch kein Verteidigungsfall, den der Bundestag ausgerufen hat. Und in dieser Phase ist dann Bundeswehr und BBK nach der jetzigen Bauart wieder nicht zuständig. Daran arbeiten wir intensiv, das auszuwerten und auch die Maßnahmenvorschläge zu machen. Aber jetzt sind wir an unserem Urthema im BBK. Wir betrachten natürlich den Bündnisfall oder die hybride Bedrohungslage nicht als so unwahrscheinlich, wie das manche tun. Und deswegen ist für uns auch unsere Zivilschutzzuständigkeit ein Megathema.
Also hybride Bedrohung für Leute, denen das nicht so geläufig ist, würde auch bedeuten, dass eben lebenswichtige Versorgungssysteme lahmgelegt werden, zum Beispiel Trinkwasser oder Krankenhäuser lahmgelegt werden oder eben auch die Energie etc. Das ist das, wovon Sie ausgehen. Haben Sie denn genug IT-Experten, die mit sowas umgehen?
Das ist der moderne Krieg. Wir erleben da nicht mehr Panzerverbände und Raketen, sondern wir erleben Desinformation im virtuellen Raum. Wir erleben Cyberangriffe und kleinere konventionelle Angriffe. Die Mischung daraus ist sehr fatal. Wir leisten uns nicht für jedes Thema eigene Experten. Unsere Rolle ist, Netzwerke miteinander zu verbinden. Das heißt, wir sind natürlich intensiv beteiligt im Cyberabwehrzentrum. Wir stehen im Dauerkontakt mit allen Kräften der Bundeswehr, der Nachrichtendienste. Deutschland ist ja sektoral und ebenenübergreifend sehr tief und breit gestaffelt, überall Akteure. Und deshalb wollen wir für den Bevölkerungsschutz praktisch Motor dieses Netzwerks sein. Deswegen wären auch in unserem Kompetenzzentrum diese Player alle eingeladen.
Wenn man das alles hört, wofür Sie alles zuständig wären und sind, geht man davon aus, dass mehrere tausend Mitarbeiter bei Ihnen in der Behörde sind, oder?
Die hätte ich gerne, daran arbeite ich.
Wie viel?
Ich habe knapp 400. Das ist angesichts des Aufgabenspektrums natürlich nicht viel. Ich sage mal, eine wirkliche Stärke meines Amtes sind diese 390. Eine Schwäche meines Amtes ist, dass es nicht 1000 sind, klar.
Denn die Vorgängerbehörde, als es noch wirklich um Kalten Krieg etc. ging, die hatte, glaube ich, dreimal so viele. Ne? Da hat Deutschland sich eine riesige Behörde zum Zivilschutz geleistet.
Ich weiß gar nicht, ob man das riesig nennen dürfte. Ich will mal den Vergleich machen. Ich glaube, dass die Investitionen und die Ernsthaftigkeit, mit der wir die Bundeswehr betrachten und wie wir in sie investieren, richtig ist. Und da geht es um die Frage, wie wären wir militärisch einen Feind ab? Wie leisten wir Bündnisbeitrag? Da gibt es aber einen Partner und das sind wir im Verteidigungsfall. Wer in den militärischen Teil investiert, der muss dann Balance halten, auch im zivil-militärischen Teil. Das wären wir. Dieser Rolle möchte ich gerecht werden und da gibt es noch was zu tun.
Wenn man ältere Leute fragt, dann haben die ja noch das Katastrophen-Einmaleins parat, damals eben für den Kriegsfall. Was sagen Sie, sollte sowas zum Beispiel auch wieder unterrichtet werden in Schulen, wie man sich verhält? Das ist ja, wir haben ja so eine Vollkasko-Versicherungsmentalität drauf, dass alles, uns kann ja nichts passieren. Und jetzt sehen wir, dass uns permanent was passiert. Erst eine Seuche, dann Hochwasser. Wie würden Sie sagen, muss die Bevölkerung, also muss man sowas zum Beispiel im Unterricht machen?
Wir wären natürlich sehr dankbar und investieren auch in diese Frage. Wenn man, ich bin älteren Semesters, bei uns hieß es früher im Gemeinschaftskundeunterricht, ich weiß nicht, wie es heute heißt, so etwas aufnimmt. Manche haben uns auch dafür müde belächelt. Wir haben sogar für Kinder ein Buch entwickelt, Max und Flocke. Da glauben viele, die im BBK wissen gar nicht, was sie zu tun haben. Nein, so ist es nicht. Wir halten die Sensibilisierung von Kindern für unglaublich wichtig für diese Themen. Das geht am besten in der Schule oder vielleicht auch schon früher. Und wir haben vor allem die Erfahrung gemacht, dass Kinder da sehr aufnahmebereit sind und das auch sehr ernst nehmen. Ich glaube, Erwachsene unterschätzen, wie ernst Kinder so ein Thema dann internalisieren.
Armin Schuster, Präsident des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, im Interview der Woche. Vielen Dank, Herr Schuster.
Danke Ihnen, Frau Seibert.